This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Januar 1945. Magere, abgeschlagene Gestalten schleppen sich die Straße entlang, soweit das Auge reicht. Hin und wieder schält sich aus der Masse ein fast menschliches Gesicht heraus. Flüchtlinge. Seit Tagen drängen sie sich in den Ort, hier rein nach Freiwaldau. Die Schönheit und die Ruhe sind mit einem Wimpernschlag wie weggewischt. Der Krieg hat uns in seinen Klauen. Ein Pferd bricht neben mir am Straßenrand zusammen. Die Rippen stehen weit nach oben und erinnern mich an ein Xylophon. Die Frauen, Kinder und Alten sehen so müde und erschöpft aus, so als hätte man ihnen alles Leben ausgesaugt. Ihre Wegen sind voll beladen mit Gepäck. Und nur ein Wort ist in aller Munde. Der Russe, er kommt. Was diese Augen wohl schon alles gesehen haben? Der Henkel meines Suppentopfes schneidet mir in die Hand. Er ist schwer und bis oben gefüllt. Wahrscheinlich aber schon längst nicht mehr warm. Ich stapfe weiter durch den Schnee, der laut unter meinen Fußsohlen schmatzt. Zur Schule. Dort ist bereits ein Schwung untergebracht und wartet auf die Suppe. Seit Tagen haben sie wohl nichts gegessen, sind ohne Unterbrechung gelaufen und gelaufen und gelaufen. Von Vergewaltigungen ist die Rede, von Morden. Die Gesichter der Frauen sind blau und rot gefroren, ihre Zähne klappern. Die Kinder spielen nicht. Sie liegen wie versteinert herum, haben kaum Kraft aufzustehen. Die Suppe wird verteilt. Es ist kaum genug Geschirr für jeden dabei. Hier, ich nehme Ihnen den Säugling ab, dann können Sie Ihre Suppe essen, biete ich einer Frau an, und sie streckt mir ihre spinnenarmdünne Hand entgegen. Das Kind schläft. Ich hebe es der Mutter aus den Armen. Das kleine Gesichtlein ist wächsern. Es sieht so friedlich aus. Es bekommt nichts von all dem hier mit. Fast beneide ich es. Als ich das Baby nach oben an meine Brust hebe, kippt der Kopf plötzlich nach hinten weg. Ich erschrecke so sehr, dass ich es beinahe loslasse. Erst jetzt merke ich den leblosen Körper, der sich mit einem Mal so eisig und klamm anfühlt. Die Mutter hat von allem noch nichts bemerkt. Irrig leckt sie ihren Teller aus. Hilflos schaue ich hin und her. Einer der Lehrer fängt meinen Blick ein und kommt zu mir rüber. Prüfend sieht er den Säugling an. Nimmt einer der Mädchen das Kind aus dem Arm. Es ist tot. Mit einem Mal höre ich das Wehklagen der Mutter. Sie schreit und weint und schreit und weint. Niemals habe ich zuvor so einen Laut gehört. Er klingt eher nach einem verletzten Tier. Sie reißt das Baby an sich, küsst es, drückt es gegen ihre Brust, rüttelt es, als könne sie ihm so wieder Leben einhauchen. Das ist zu viel für mich. Ich drehe mich um und renne und renne und renne. Wohin? Im Takt meiner Schritte nur ein Gedanke. Der Russe, er kommt. Und mit ihm der Tod. In der heutigen Folge spreche ich mit Ingrid, Gräfin von Hardenberg. Ingrid wurde im April 1932 in Freiwaldau geboren. Heute heißt die Stadt Jesenik und gehört mit ihren rund 11.000 Einwohnern zur Tschechischen Republik. Nach dem Münchner Abkommen, also ein Jahr nach Ingrids Geburt, wurde die Stadt zusammen mit dem Sudetenland in das Deutsche Reich eingegliedert, mit dem es bis 1945 verbunden blieb. Ingrid wächst zunächst mit ihrer älteren Schwester auf. Die Menschen in Freiwaldau leben im Einklang mit der Natur. Vom Krieg ist hier noch ein wenig zu spüren. Erst als Ingrids Vater eingezogen wird, ändert sich das Familienleben. Die Mutter muss nun plötzlich allein für inzwischen 4 Kinder sorgen. Die Rote Armee rückt näher und näher. Ingrid erlebt den Einmarsch der Russen mit, bekommt fürchterliche Szenen hautnah mit und möchte nur eines: überleben. Der Vater kehrt nie aus Russland heim. Bis heute weiß die Familie nichts über sein Schicksal. Ingrids Familie lebt zunächst unter russischer Besatzung und erlebt anschließend die Rache und den Zorn der tschechischen Bevölkerung mit. Bis heute kann sie weder vergessen noch verzeihen. Zu schlimm sind die Verbrechen der einzigen Nachbarn, Mitbewohner und Bekannten. Gemeinsam mit ihrer Mutter und den Geschwistern wird sie als Deutsche für vogelfrei erklärt. Mit nur wenig Gepäck müssen sie Haus und Heim verlassen, sowie die geliebte Heimat. Als Flüchtlinge kommen sie in Deutschland an und sind dort genauso wenig erwünscht wie eins in Freiwaldau. Ingrid braucht lange Zeit, um ihr Herz für eine neue Heimat zu öffnen. Die alte wird sie aber nie vergessen. Bis heute plagen sie hin und wieder Albträume aus dieser Zeit. Hört jetzt rein, um Ingrids Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Dann würde man starten. Können Sie zu Beginn eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden?
Also ich bin geboren im April 32 in Freiwaldau-Grevenberg, Priesnitz-Kurstadt. Mhm. Das war der Priesnitz, der die Kaltwasserkur erfunden hat, bei dem dann der Herr Kneipp gelernt hat und dann hier in Deutschland, in Wörishofen, die Kuranstalt geöffnet hat. Der hatte das sich beim Herrn Priesnitz geholt. Mhm. Aber der Herr Priesnitz ist auch ein sehr berühmter Mann geworden und hat eigentlich den Namen von Freiwaldau in die Welt getragen. Wir haben aus der ganzen Welt Kurgäste gehabt. Es war eine richtig schöne, kleine, österreichische, elegante Stadt bis zu 1945, mhm, wie die Russen einmarschierten. Mhm.
Können Sie sich an Ihre Kindheit dort erinnern? Sie haben gesagt, ja, sehr ländlich und sehr...
Nein, das war eigentlich überhaupt nicht ländlich. Es waren Dörfer ringsrum. Mhm. Aber es war doch ein ziemlich krasser Unterschied zwischen denen, die am Dorf gelebt haben. Da hatte jeder Ort seinen eigenen Dialekt, sodass wir in Freiwaldau, die wir Hochdeutsch gesprochen haben, oft die eigenen Landsleute nicht verstanden haben, die Bauern, die ihre Dinge zum Markt brachten, weil jeder einen anderen Dialekt hatte. Also es waren es waren alles Deutsche, beziehungsweise eigentlich Österreicher. Ich bin unter Österreich mehr oder weniger geboren worden. Mhm. Aber es war eine sehr kultivierte Gegend und sehr, vor allem auch für Skilaufen. Wir hatten ab Ende Oktober, Anfang November immer schon Schnee, teilweise 2-3 Meter. Mhm. Man konnte manchmal gar nicht Ski fahren, weil der Schnee zu hoch war. Und wir hatten auch manchmal 6-8 Wochen und noch länger minus 20 Grad. Aber das hat man nicht so empfunden, weil es eine sehr trockene Kälte war. Freiwaldau hatte ein sehr, sehr gutes Klima. Und die Winter waren trockene Kälte und die empfindet man nicht so.
Nicht so kalt, ja, das kenne ich auch.
Nebel gab es bei uns fast überhaupt nicht. Mhm. Wir hatten ein sehr, sehr gesundes Klima und das hat natürlich auch dem Priesnitz in die Hand gespielt, der die Leute wieder gesund gemacht hat. Ich habe sogar sehr schöne Aufzeichnungen und wir haben ein tolles Denkmal gehabt, Priesnitz-Denkmal, in Stein gehauen, so groß wie ein Zimmer, dieses ganze Ding, wie die Wand da, noch größer. Auf der einen Seite alte Leute, die gebückt dorthin kommen und da steht in der Mitte dann der Priester, sondern in der zweiten Seite gehen sie als junge Menschen wieder raus. Also ganz so krass war es zwar nicht, aber es waren viele sehr vermögende Menschen, und die jedes Jahr kamen und immer sehr geheilt wiedergingen. Und das Ganze war auf Kaltwasser und auf Diät aufgebaut. Die Kaltwasserwickel, Leber entgiften und solche Dinge, die heute auch wieder modern sind.
Gab es damals auch schon.
Damals, da gab es keine Medikamente, da gab es nur Naturheilmittel. Und die haben auch geholfen. Die Leute sind damals bei uns sehr alt geworden.
Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe Geschwister, aber das ist auch eine Geschichte für sich. Meine Schwester ist schon gestorben, die war 4 Jahre älter. Ich bin jetzt 91, also eigentlich auch schon nicht mehr ganz so taufrisch. Aber die Menschen bei uns sind verhältnismäßig alt geworden, was vielleicht auch daran lag, dass es keinen Stress gab. Es hat jeder seine Arbeit verrichtet, aber in ganz gemütlicher Art und Weise. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und vor allem auch, sagen wir mal, keine Möglichkeit für irgendwelche Gift. Es wurde zwar auch Alkohol getrunken, bei uns war sogar eine Flaschenabfüllerei mit irgendeinem Wein, ich weiß es nicht. Aber es wurde auch getrunken, auch Bier, aber nicht in dem Maße wie heute. Es gab keinen Alkohol, wenig Zigaretten, die waren zu teuer. Vorher und vor dem Krieg und während dem Krieg gab es überhaupt keine Zigaretten. Also man musste, ob man wollte oder nicht, gesund leben. Die Kinder hatten keine Süßigkeiten. Wenn es einmal im Jahr eine Tafel Schokolade gab, war das natürlich ein Highlight.
Das ist klar, ja.
Aber es war für die Kinder gut. Die Kinder haben also Natursachen, die sind in den Garten gegangen und haben die Karotten rausgezogen und so, wie sie waren, gegessen. Mhm. Und es wurde alles direkt vom Feld weggegessen.
Ja.
Es war ein gesundes Leben. Man war gezwungen zu gesunden Leben.
Können Sie sich an den Kriegsausbruch erinnern? Da waren Sie noch sehr jung. Als dann der Krieg ausgebrochen ist, hat sich da was im Alltag verändert oder hat man bei Ihnen in Freiwaldau das nicht so mitbekommen zunächst?
Also ich weiß nicht, was Sie meinen an Veränderung. Sicher war ich sehr jung, aber ich habe natürlich die Veränderung im Leben schon mitbekommen. Also, und mit 14 Jahren, 13, ich war 13 Jahre, wie der Krieg zu Ende war, und 14, wie wir ausgesiedelt wurden. Wir haben ein Jahr lang Russlandbesatzung mitgemacht. Und ich habe auch dazu einige sehr, sehr böse Erinnerungen, die in meinem Umfeld passiert sind, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das ist vorbei und ich finde, Kriege sind nie irgendwie positiv. Die haben immer Beigeschmack. Das war in Deutschland dasselbe. Da sind die Amerikaner einmarschiert und da waren Übergriffe und alles mögliche. Also darauf muss ich ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht näher eingehen. Viel schlimmer war das Verhalten der Tschechen, die dann kamen. In Tschechien wurden die Gefängnisse aufgemacht. Und die Leute wurden freigelassen und der damalige Ministerpräsident hat durch den Rundfunk gesagt, nehmt den Deutschen alles, was sie besitzen, lasst ihnen nur ein Taschentuch, in das sie weinen können. Das war die Ansage eines Präsidenten an sein Volk. Und das haben sie also auch gemacht und reichlich ausgenutzt. Also wir waren dann auf einmal Gejagte. Das konnte ihnen passieren, wenn sie ein Kleidungsstück anhatten, was einer Tschechin gefallen hat, mussten sie es ausziehen. Also ich habe solche Dinge selber miterlebt, dass ich dann meine Kleider, die ich hatte, an anderen Mädchen gesehen habe. Wir waren einfach freiwillig für diese Menschen. Und ich stehe heute noch auf den Standpunkt, man hätte können sich mal entschuldigen, denn man macht eine böse Tat nicht bloß, um eine andere böse Tat gut zu machen. Das geht ja nicht. Man muss ein falsches Benehmen nicht mit einem gleichen falschen Benehmen an jemanden auslassen, der nichts dafür kann. Und das waren Frauen und Kinder. Denn Männer waren keine da, die waren alle im Krieg. Die Männer, die
war Ihr Vater auch eingezogen?
Ja, mein Vater ist in Russland geblieben, der ist heute noch vermisst. Ich habe immer noch Verbindungen mit dem Roten Kreuz, die suchen immer noch, aber sein Dasein konnte man bis zu einem bestimmten Punkt verfolgen. Das war an der Ostfront und da ist dann jegliche Verbindung abgerissen, weil dann natürlich auch am Ende des Krieges alles zusammengebrochen ist. Da gab es keine Meldungen mehr an irgendwelche Ämter, dass der oder jener gefallen ist oder wie oder was. Wir wissen überhaupt nicht, ist er gefallen oder war er noch in Gefangenschaft in Russland und ist dann dort gestorben. Also er hat 45 noch gelebt, er war noch einmal zu Hause, weil er in der Nähe stationiert war. Und das war das Letzte, was wir von ihm gesehen haben und gehört haben. Nichts mehr.
Ist auch schwierig, nicht zu wissen als Angehörige, was letztendlich passiert ist mit einem.
Nein.
Diese Ungewissheit.
Die Ungewissheit. Ja. Wir wissen nicht, wie er gestorben ist, wer ihn vergraben hat oder auch nicht. Er wollte eigentlich sich, wenn alles vorbei ist, er war zu Hause und hatte gesagt, also es ist ja nicht mehr aufzuhalten. Da waren ja die Russen schon in Breslau und das war 60 Kilometer entfernt. Und er war 40 Kilometer entfernt stationiert. Und meine Mutter hatte zu ihm gesagt, bleib doch da, weil er gesagt hat, ist ja nicht mehr aufzuhalten. Der Krieg ist vorbei und wir haben verloren. Da hat sie gesagt, bleib da. Und da hat er gesagt, ich kann meine Leute nicht im Stich lassen. Er war Kommandeur und hatte eine Kompanie unter sich. Ich nehme mir aber meinen Zivilanzug mit und versuche mich durch die Wälder, wir haben sehr viele große Wälder gehabt, durch die Wälder durchzuschlagen. Ob er das noch gekonnt hat oder ob er hat immer gesagt, die letzte Kugel ist für mich, ich gehe nicht in Gefangenschaft. Im letzten Moment macht man sowas vielleicht auch nicht, aber vielleicht hat er es doch gemacht, dass er gesehen hat, wie die Russen auf ihn zukamen, dass er sie erschossen hat. Oder er hat sich versucht, durch die Wälder durchzuschlagen und die Russen und die Tschechen haben die Wälder durchkämmt und alles, was sich gerührt hat, totgeschossen. Auch Frauen und Kinder, die geflüchtet sind vor den Russen. Also
Kamen zu Ihnen in die Heimat auch schon diese bekannten Flüchtlingstrecks, die aus Ostpreußen
Die habe ich mit versorgt. Ich habe also an Weihnachten 1944 ging es bei uns los, strengster Winter, und da kamen die Trecks an aus Ostpreußen mit den ersten Ostpreußen. Das war schon im Dezember 1944. Und da war keine Schule mehr, ich war im Gymnasium, im Kloster. Da mussten wir die Leute versorgen, die wurden in den Schulen untergebracht. Die kamen mit ihren Pferden an, die Pferde waren halb erfroren und verhungert, weil es sehr, sehr kalt war und viel Schnee. Ich habe leider Gottes sehr viel traurige Sachen erlebt. Ich habe müssen einer Frau ihr totes Baby aus dem Arm nehmen. Das heißt, das wusste ich nicht und sie selber auch noch nicht, dass es tot ist. Es war halt ruhig. Und ich habe es von ihr aus dem Arm genommen und da fiel der Kopf hinten runter. Der war also, wie ich es ungeschickt genommen habe, ist der Kopf hinten runtergefallen. Und ich habe gemerkt, da stimmt doch was nicht. Und dann kam zufällig, ich glaube ein Lehrer oder was, jemand vorbei und hat gesagt, nehmt mal dem Mädchen das Kind ab, das ist tot. Und die Mutter fing das Schreien an. Aber solche Erlebnisse hatten wir dann schon mehrere. Wir haben also geholfen, 50 Liter Kannen schleppen mit heißen Gemüsesuppen und so weiter und haben die Leute versorgt und die Pferde versorgt bei den Bauern. Also wir haben damals schon ab Weihnachten, die ganzen Schulen waren geschlossen, den Flüchtlingen geholfen. Aber meistens haben sie sich erholt und sind dann weitergezogen. Also wie die Russen, die sind genau am 8. Mai bei uns einmarschiert, genau am Tag des Ende des Krieges. Und da waren praktisch aber keine Flüchtlinge da, nur bei uns waren die Kurhäuser zu Lazaretten umfunktioniert. Die Lazarette waren voll mit Soldaten, die verletzt waren, die schon ein halbes Jahr da waren, weil sie behandelt wurden und teilweise amputierte armen Beine und so weiter. Die haben wir auch versorgt mit Tee. Da mussten wir im Sommer Tee, Himbeerblätter sammeln und trocknen für Tee für die Soldaten. Das haben wir alles gemacht. Aber leider Gottes sind dann die Russen da rein und haben teilweise die alle erschossen, die Soldaten, die noch in den Betten waren. Also es war eine grausame Sache, die dann war. Und wir haben sie natürlich auch mitgekriegt.
Ja, das ist klar.
Das konnte, und wir haben Tag und Nacht in Angst gelebt. Meine Schwester war 17 und ich war 13 und wir hatten praktisch jeden Tag die Russen im Haus. Und mein kleiner Bruder, der war im Februar 1945 auf die Welt gekommen, der war erst 3 Monate alt. Und wenn die Russen bei uns reinkamen, hat meine Mutter immer den schlafenden Buben auf den Arm genommen, dann fing der an zu schreien. Also wenn Russen kamen, die haben immer respektiert. Meine Mutter war damals 38 Jahre alt. Mhm. Die haben immer respektiert, dass da ein Baby ist. Aber sie haben alle gefragt, da Baby, wo Mann? Wenn die gewusst hätten, dass unser Vater an der Ostfront ist, da wäre es uns nicht gut gegangen. Mhm. Sie hat immer gesagt, nein, Frankreich, Franzose, Dafür haben sie alles mitgenommen, was an Schmuck rum lag. Ich hatte auch Sachen, die ich abends aufs Nachttischl gelegt habe, da war nichts mehr da. Aber das war dann wirklich langsam so. Wir haben die Haustür gar nicht mehr versperrt, weil die hätten mit dem Gewehrkolben die Tür kaputt gemacht. Dann sind wir zu einer Freundin, die wohnte, von meiner Mutter, die wohnte im 2. Stock. Und unten, Parterre, hatte sich ein Russe eingemietet. Dem hat die Wohnung gefallen, hat die Leute rausgeworfen, aber er hat keinen Russen ins Haus gelassen. Und da waren wir einige Monate oben gesessen, zu vielen Personen in dem Dachgeschoss, aber wir waren sicher. Mhm. Einmal musste immer jemand, eine Frau, weil es waren ja keine Männer da, die waren alle noch im Krieg, einkaufen gehen. Da hat sie sich vermummelt wie eine uralte Frau mit Kopftuch, damit sie auf der Straße nicht belästigt wird. Ist einkaufen gegangen und da hausten wir dann da oben zu vielen Personen, aber der unten hat keinen reingelassen. Das war unsere einzige Rettung. Mhm.
Konnten die denn Deutsch sprechen, die viele Russen?
Nein, nee. Nein. Die hat, also ich habe keinen erlebt, der Deutsch konnte. Und Gott sei Dank, ich habe auch sehr wenig Berührungspunkte gehabt. Ich bin ein einziges Mal, ich habe eine Freundin gehabt, die hatten ein Gasthaus, das war aber geschlossen. Wegen Einberufung zur Wehrmacht geschlossen, stand an der Tür. Der Vater war irgendwo, ob er zurückgekommen ist, weiß ich nicht. Und die hatten russische, weil sie Pension war mit Zimmern, da waren Russen untergebracht. Und im Obergeschoss hatten sie ihre Wohnung und ich habe die Freundin besucht und ich schaue so runter auf unseren Ringplatz und höre hinter mir die Tür gehen und drehe mich um, steht ein Russe in der Tür, in voller Uniform, mit 1000 Auszeichnungen vorne am Bauch. Und ich hab nicht gewusst, was jetzt passiert. Der stand so in der Tür und da bin ich langsam auf ihn zugegangen. Hinter ihm war die Tür, die offen war zum Stiegen. Und wie ich auf seiner Höhe war, dachte ich, und der schaute mich an von oben bis unten. Und jetzt wollte ich ihn ein bisschen ablenken, er hatte so schöne Abzeichen. Da habe ich mit dem Finger so drauf gedeutet, so wie, ah, ist das schön und so weiter. Da machte er,
oh Gott.
Ich bin zu tot erschrocken, ja. Habe einen Schrei ausgestoßen, an ihm vorbei raus. Und der stand oben und hat gelacht. Der wollte mir gar nichts, Gott sei Dank. Aber ich bin dort raus, ich bin nie wieder in das Haus gegangen. Also es waren schon auch persönliche Begegnungen, aber Gott sei Dank, das ist alles. Wir sind gut versteckt gewesen. Die ersten Tage waren meine Schwester und ich in unserem Haus am Dachboden. Und unten haben wir die Männerstimmen gehört. Wir wussten, bei uns war ja kein Mann im Haus, war ja alles im Militär. Wir haben um unsere Mutter Angst gehabt. Wir haben immer den Buben schreien gehört, dem Baby. Weil den hat sie immer aus dem Schlaf gerissen, wenn jemand kam. Und dann wussten wir nicht, was da unten passiert, aber die Mutti ist gerettet worden, immer von den. Und dann haben sie halt rumgeschaut, ob sie was finden, was sie mitnehmen können, dann sind sie wieder abgezogen. Aber es war eine böse Zeit. Gut, das war Kriegsende, Aber was dann kam mit den Schwächen, das war kriminell.
Das Wie kann man sich das in Freiwaldau vorstellen? War das hauptsächlich, dass da Deutsche gewohnt haben oder war das vermischt mit der tschechischen Bevölkerung?
Überhaupt nicht. Wir hatten keine tschechische Bevölkerung. Die kam dann, aber sie hatten zu wenig, weil in der Zwischenzeit haben sie die Häuser leergeräumt, damit sie kassieren können und die Sachen, die drin sind, in Zügen weg. Jetzt war auf einmal auch keine Geschäfte mehr da. Und
Wann war die zeitliche Einordnung nach Kriegsende, bis das dann so weit kam, dass die Tschechen gekommen sind?
Ja, das war sehr schnell. Die waren innerhalb ein, zwei Wochen ging das los. Sofort war alles und war auch alles organisiert. Ganz tadellos. Die Züge wurden voll gemacht, aber nur Viehwaggons, also keine anderen. Und wenn sie in Deutschland, die haben sie teilweise nur an die Grenze, haben sie dort aussteigen lassen, dann standen sie vor dem Wald und dann sind sie mit dem leeren Zug zurückgefahren, um die nächsten zu holen. Es sind ja viele Millionen gekommen. Und die wurden immer wieder vollgeräumt und dann wieder weg. Und jetzt waren die Häuser alle leer. Zurückgeblieben sind die Hunde, die Katzen, die Vögel, in den Bauernhöfen die Kühe. Die Tiere, die in den Ställen verhungert sind, die Hunde, die ohne Futter, da hat sich kein Mensch um ein Tier gekümmert. Kein Tscheche hätte für einen Hund was ausgegeben oder für eine Katze. Die Vögel in den Käfigen sind Millionen Tiere elend verendet. Da hat sich kein Mensch mehr drum gekümmert. Mein erster Mann, den ich dann später kennengelernt habe auf einem Oberschultreffen, den sein Großonkel hatte, also das heißt sein Onkel, der Bruder seines Vaters, hatte einen Bauernhof in der Nähe. Und der musste auch raus. Der ist dann hintenrum jemand hat ihm noch geholfen, da ist er noch einmal in seinen Stall gegangen. Und da hatten wir die Nachbarin, die ich dann kennengelernt habe, eine Tschechin, wie wir dann später nach 20 Jahren mal hinkamen. Die konnte sich daran erinnern. Und da hat sie gesagt, der Herr Heinold hat ganz traurig jede Kuh um den Hals genommen, die drin stand und sich verabschiedet, bevor er gegangen ist. Aber sie sagt, wir konnten sie nicht übernehmen, wir hatten nichts, was aus den Kühen geworden ist, die sind halt im Stall verendet. Also das sind alles Sachen, ich möchte gar nicht mehr darüber nachdenken, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Können Sie sich an den Tag erinnern, wo Sie aus dem Haus ausziehen mussten, wie das abgelaufen ist?
Wer?
Als Sie selber aus dem Haus rausgeworfen wurden oder ausziehen mussten? Ja, ist dann wie so eine Miliz gekommen oder Polizei?
Nein, da läutete plötzlich mal zum Mittag, wir waren gerade beim Essen, meine Mutter, meine Schwester und ich, läutete es an der Tür und die Mutti ging raus und kam mit einem Mann wieder und der sprach ganz gut Deutsch und hat gesagt, hier hielt uns ein tschechisches geschriebenes Ding unter die Nase, es gehört jetzt alles ihm und er hat jetzt Recht, uns rauszuwerfen. Sie sind in einer Viertelstunde hier draußen. Von einer Minute zur anderen. Alles weg. Sie haben alles, was sie hatten, haben sie stehen gelassen. Und das glaubt normalerweise keiner. Aber ich habe einen Zeitungsausschnitt vor kurzem gefunden, das heißt in meinem Merkur, da ging es um diese sudetendeutsche Frage. Und da hat eine geschrieben, sie war damals 10 oder 12 Jahre alt, aber sie mussten innerhalb einer Viertelstunde die Wohnung verlassen. Und sie hatte eine kleine Schwester, die noch im Kinderwagen saß. Und da sind sie also auf die Straße raus. Sie durften überhaupt nichts mitnehmen. Sie wurde versammelt auf dem Ringplatz. Waren schon andere Leute, alte Leute mit einer Tasche. Alles stand schon da. Und dann haben sie selber einen Lastwagen und haben sie zum Bahnhof gefahren. Und da standen schon die Viehwaggons. Und da hat eine Tschechin dem kleinen Mädchen im Puppenwagen die Puppe weggenommen. Und da hat die Mutter zu ihr gesagt, das steht in dem, ich habe den Artikel, den kann ich Ihnen geben. Da steht auch der Name drunter. Da hat die Mutter gesagt, bitte lassen Sie doch meiner Tochter die Puppe. Und da hat sie eine reingehauen. Hat sie reingehauen und hat die Puppe genommen. Also, und das war eine junge Frau oder ein Mädchen. Also es hat alles mitgemacht. Von Kindern angefangen sind sie auf die Deutschen losgegangen. Wie wenn wir aussätzlich, wie wenn wir je jemandem was getan hätten. Nein, es waren böse Sachen. Aber wie gesagt, das kann man natürlich schon in einem Roman bringen. Aber ich glaube, sie tun sich keinen Gefallen damit, denn die Leute, die es erlebt haben, die wissen es. Und die Leute, die es nicht erlebt haben, die glauben das gar nicht. Mhm. Wenn ich mal jemandem gesagt habe, wir sind aus dem Haus rausgegangen, innerhalb einer Viertelstunde, wie wenn uns nichts gehören würde, ach, das gibt's doch gar nicht. Das glaubt niemand.
Mhm. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass man Armbinden auch tragen musste. So als Kennzeichnung, dass man.
Ja, wir haben damals, das weiß jeder von den Sudetendeutschen, die war so breit, eine Armbinde, und da war ein großes, in Blau, ein großes N drauf, das heißt Nemetski, das heißt Deutscher. Weil damit man auf der Straße die Leute. Und ich war im Klosterschule mit einem Mädchen zusammen, die hieß Mathilde Killinger. Ich habe heute noch mit ihr Verbindung, die ist ein Jahr älter wie ich. Und wir telefonieren häufig miteinander und haben uns auch dann heulend wiedergesehen. Die durfte drüben bleiben, weil ihre Mutter Tschechin war. Das wusste aber niemand, weil der Vater hieß Killinger und sie hieß auch sie war die Mathilde Killinger. Da wusste kein Mensch, dass die Mutter Tschechin ist. Und die konnte auch gut Deutsch. Also da hat man ja auch gar nicht danach gefragt als Kind, was ist denn deine Mutter für eine Landsmädin? Mhm. Das hätte niemanden interessiert.
Ja.
Und die hat mich gesucht, weil wir sind aus unserer Wohnung geworfen worden und in eine Wohnung reingewiesen, wo die Leute schon ausgewandert waren, weil wieder einmal der Zug voll war, da mussten wir warten, bis der soweit war. Und dann wollte die Tilde zu mir kommen, hat mich gesucht, hat mich gefunden. Mhm. Sie durfte aber mit mir in die Sicht nicht blicken lassen, weil ich habe eine Binde getragen und sie nicht. Da hätte sie sofort Schwierigkeiten gehabt von den eigenen Leuten, wenn sie mit einer Deutschen auf der Straße zu sehen gewesen wäre. Da hat sie gesagt, du, ich besorge mir so eine Binde, die nehme ich auch um. Ich will doch mit dir zusammen sein. Wir sind in der Oberschule nebeneinander gesessen. Wir haben Theater zusammen gespielt in der Schule und alles. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden.
Ja, vor allem auch diese ganzen, wie Sie schon gesagt haben, das Haus zu verlieren, das eine, aber alles, was drin ist, auch die, jetzt nicht nur Wertsachen, sondern auch Erinnerungsstücke, weil in einer Viertelstunde,
also das kriegst du ja... Also ich vermisse am meisten mein Buch, mein Dingsbuch. Mein Vater hatte reingeschrieben, meine Mutter hatte reingeschrieben, mein Direktor von der Oberschule. Ich habe also unter ein paar Schulfreundinnen haben reingeschrieben. Ja. Aber es war mein Musiklehrer hat mir Noten reingeschrieben. Meine Kunsterziehung hieß es im Dritten Reich, malen und so weiter. Der hat mir was reingemalt gehabt. Mhm. Ich habe ein so schönes Poesiealbum gehabt, um das tut es mir am meisten leid.
Ja.
Alles andere, die Kleider und so weiter, ist alles nichts, aber das Poesiealbum. Mein Vater hatte mir mal während eines Urlaubs reingeschrieben, und zwar einen Spruch, ich weiß heute nicht mehr, von wem der ist. Ich wusste es lange auswendig, von wem der ist. Heute weiß ich es nicht mehr. Und zwar, der geht so: Es mögen große Männer große Welten bauen. Es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen. Mhm. Das war in meinem Poesiealbum von meinem Vater an mich.
Mhm.
Aber wie gesagt, das sind halt alles, wenn man Tiere hinterlassen muss, die man liebt.
Mhm.
Und auch jeder hat irgendwo was, an was er hängt. Und wenn es der Teddybär ist, alles blieb da.
Unglaublich. Und die Verbrechen, wo Sie vorhin schon erwähnt hatten mit dem Lehrer, war auch quasi nach Kriegsende dann.
Der war dorthin versetzt nach Landskron. Und
wie weit ist es weg ungefähr, Landskron von Freiwaldau?
Ja, ich müsste schätzen, so 40 Kilometer vielleicht. Ich müsste auf der Landkarte nachschauen.
Mhm.
Ich habe auch Landkarten. Da ist es nicht so, es ist das Oberschulbuch, was dann nach dem Krieg war. Das ist nach dem Krieg rausgegeben worden. Ich habe von diesem... Ja, das ist der Mann. Herr Professor Dr. Eigel. Und den hat man dann in der Oberschule in Kirchheim-Teck, die die Patenschaft für die Oberschule Freiwalder übernommen hat, hat man ein Relief an die Wand gemacht zur Erinnerung und Dankbarkeit und so weiter.
Mhm.
Es wurde aber nie geschrieben, wie er gestorben ist. Nirgends. Er ist gestorben, 45, aber wie, weiß kein Mensch. Aber intern ist es durchgesickert, dass er das nicht verkraftet hat und sich hat, dass er sich umgebracht hat und gebeten hat, er möchte in das Massengrab mit seinem Buben. Und das haben sie auch gemacht.
Also die sind quasi abgeholt worden während des Unterrichts, diese Kinder damals?
Nein, da war kein Unterricht mehr.
Okay.
Also die Schulen waren ja schon ein halbes Jahr geschlossen. Es gab keinen Unterricht mehr, weder Volksschule noch Oberschule. Das Lehrpersonal, was die gemacht haben, ich weiß es nicht. Ob die auch noch Gehälter bekommen haben oder so. Mhm. Es war ein Chaos.
Ja.
Die Russen stehen vor der Tür. Wir haben schon den Kanonendonner gehört. Wir haben jeden Tag damit gerechnet, dass die Russen kommen. Da war irgendeine Schule oder irgendein
Amt. Unwichtig, ja.
War überhaupt nicht mehr möglich.
Ja, ja.
Das war, jeder hat nur noch um sein Leben gezittert, weil durch die Propaganda, der wurde natürlich schon viel vorher gehört, ja, da sind die und Wochenschauen, es gab kein Fernsehen, aber wenn man ins Kino gegangen ist, war vorher die Wochenschau. Und da haben sie dann oft gezeigt, aber gar nicht so das Schlimmste, aber wie die Russen über die Menschen herfallen und so weiter. Jetzt hatten wir das vor uns. Ich war fest überzeugt, wenn die Russen einmarschieren, sind wir alle tot.
Mhm.
Und den ersten Russen, den ich gesehen habe, vom Fenster weg, der ist mit Fahrradl und einem Maschinengewehr umgehängt, auf einem Fahrradl entlang gefahren. Da habe ich gedacht, von dem habe ich keine Angst. So ungefähr war das. Aber es war eine sehr dumme Geschichte. Es war noch nicht bekannt, dass 8. Mai Kriegsende ist. Jetzt ist ein russischer Hauptmann mit einer weißen Fahne in den Ort reingeritten, auf dem Marktplatz. Und dort war ein großes Hotel und dort waren auch Soldaten untergebracht, weil ja die Hotels und die Kurhäuser alle umfunktioniert waren zu Lazaretten, war sehr viel Militär geworden. Mhm. Die saßen unten im Hotel in der Halle und haben getrunken. Die wussten genau, jetzt passiert gleich was. Und da kam der angeritten, da sind sie raus auf die Straße. Da ist der abgestiegen, der da mit der weißen Fahne ankam, ist zum ersten hingegangen, hat die Hand hingehalten, gesagt, no, Kamerad, Krieg ist aus. Und geht zum Zweiten und der Erste nimmt die Pistole und erschießt ihn. Und da war es passiert. Die haben die natürlich, die sind gleich davon gedingt, dann haben sie nachgeschossen, den einen haben sie getroffen, die sind alle drei, vier, die da waren, sind nicht mit dem Leben davon gekommen. Mhm. Aber es wurde also, der Bürgermeister hat, wir wollen keinen Krieg, wir übergeben freiwillig, weil dieser Vorfall war, wurde 14 Tage Plünderung freigegeben. Und das wurde aber auch rausgezogen, solange wir gelebt haben. Es wurde immer wieder alles ausgeräumt. Man konnte sie ja nie wehren, war auch keine Polizei, gab ja nichts mehr. Sie waren freiwillig. Wenn mich jemand auf der Straße erschlagen hätte, hätte kein Mensch danach gekriegt. Ich wäre irgendwo vergraben worden von den Schäden und aus. Hätte keiner gefragt.
Ich glaube, vogelfrei ist man erklärt worden, gell, als Deutscher.
Bitte?
Ich glaube, offiziell vogelfrei ist man erklärt worden.
Ja, das wäre ein Todesfall gewesen, Unfall oder was. Da wäre nie was gewesen. Mein Vater hatte einen guten Freund, der war Förster, ein alter Junggeselle, schon in Rente. Und der hatte eine Wirtschafterin, die war auch schon an die 60. Und die wollte einen Russe vergewaltigen. Und er ist dazwischen gegangen, wollte die Frau retten. Und da hat ihn der Russe erschossen. Ob die Frau überlebt hat, weiß ich nicht, aber es war nur die Beerdigung. Die Deutschen durften den beerdigen, also die Verwandten. Das sind unsere raffinierten Dinger, die bewegen sich manchmal von selber. Also es sind schon viele, viele. Also da könnten andere Leute noch ganz andere Sachen erzählen. wenn sie noch leben würden. Und die, die noch jetzt leben, waren damals Kinder.
Ja.
Die haben nicht so viel, sagen wir mal, die haben vieles gar nicht verstanden. Ich sicher auch nicht wahrscheinlich. Also, aber man wird sehr schnell erwachsen, wenn man, das ging ja ab Weihnachten schon los mit den Flüchtlingen, die da kamen und auch erzählt haben, welche furchtbaren Sachen sie erlebt haben und so weiter. Ich kann es heute noch nicht begreifen, dass sich nach dem Krieg nicht jemand gefunden hat, der die Tschechen einmal zur Rechenschaft gezogen hätte. Ich hatte einen Schulfreund, der wohnte in einem Dorf, vielleicht 10 Kilometer von Freiwaldau weg. Die hatten dort ein Gasthaus. Der Vater brauchte nicht einrücken, weil er hatte irgendwie ein kürzeres Bein oder irgendwas. Er war also nicht ganz in Ordnung. Und der war nur Luftschutzwart. Und ein Luftschutzwart hatte nichts anderes zu tun, wie jeden Tag durch die Häuser reinzugehen und zu schauen, ob richtig verdunkelt ist. Wir mussten ja alle schwarze Rollos runterlassen, weil wir haben jede Nacht sind die Geschwader von Russland über uns drüber geflogen. Wir saßen jeden Tag im Keller. Aber Gott sei Dank ist nie was passiert. Die sind immer nach Märisch-Ostrau geflogen und in die Orte, größere Städte, wo auch Industrie war und so weiter. Und der musste immer schauen, und das war in jedem Ort so, ob auf jedem Dachboden Sandsäcke stehen oder Sandeimer. Denn es wurden Brandbomben geworfen und die sind durchs Dach durchgeflogen und erst dort explodiert. Und wenn man rechtzeitig kam und mit Sand zugemacht hat, waren sie tot.
Mhm.
Also musste jeder Hausbesitzer musste dafür sorgen, dass auf seinem Dachboden 1, 2, 3 Eimer, je nachdem wie groß das Haus war, Sand stehen, Sandsäcke sind oder Sandeimer. Und dann hat er schauen müssen, dass abends nicht nur gut verdunkelt ist, sondern dass auch die Nächte ausgeschaltet werden, die Lampen, dass keine normalen Lampen brennen.
Mhm.
Also dass es richtig dunkel ist, dass die von oben gar nicht sehen können, wo Orte sind. Für die war alles finster.
Mhm.
Also, und das war der Luftschutzwart. Mehr hat er nicht zu tun gehabt. Und den haben die Tschechen, die haben dann ein KZ gegründet in einem Dorf auf der anderen Seite von Freiwaldau, in einem Bauernhof. Und dort haben sie die ganzen deutschen Männer rein, kamen da rein, die nicht eingezogen waren. Und weil sie irgendwelche Gebrechen hatten. Und einen hatte ich, das war der Vater einer Schulfreundin, der hatte die Verteilung Obst und Gemüse und Südfrüchte. Im Winter gab es dann immer Bananen und Orangen. Den haben sie auch in das KZ. Und mein Schulfreund, der hat bei uns dann immer Pause gemacht. Das waren so 10 Kilometer zu Fuß. Wir durften ja keine Omnibus oder Züge benutzen. Und Autos gab es keine. Der ist zu Fuß gegangen über Freiwaldau, da hat er bei uns Pause gemacht und dann ist er zu seinem Vater gegangen. Meine Mutter, wir hatten ja selber kaum was zu essen, hat ihm immer ein paar Brote mitgegeben für unterwegs. Und dann kam er zurück und hat er gesagt, der Papa schaut furchtbar aus, der hat lauter Wunden am Körper, die eitern und die werden nicht versorgt und die schlagen ihn. Aber er darf nichts sagen, die Augen sind blutig, das Weiß ist blutig. Die haben ihn zu Tode gequält. Da ist er jede Woche 1, 2 Mal dorthin marschiert, zu Fuß, 40 Kilometer, 20 hin, 20 zurück. Und zum Schluss kam er mal und hat gesagt, der Papa ist tot, ich weiß aber nie, wo er ist. Wie er dann einmal kam, sein Vater besuchen, hat er gesagt, brauchst du nicht mehr wiederkommen, der lebt nicht mehr aus. Aber wo sie ihn verscharrt haben, weiß kein Mensch. Effektiv, könnte ich mit Namen alles sagen. Und genauso ging es den anderen, der war aus Freiwaldau, der war den ganzen Krieg fein raus, er war ein junger Mann von Ende der 30, der hatte sein Gemüse zu verteilen und der hatte auch alles andere, denn wenn sie was zum Tauschen haben, Orangen, dann kriegen sie auch Butter.
Mhm.
Also, und meine Schulfreundin, wenn die Geburtstagsfeiern hatte, da waren immer Torten da, da konnte die Mutter sicher Buttercremetorten backen und alles, weil der Vater alles herbeigebracht hat mit seinem Obstbasar zur Verfügung hatte. Der war auch da drin. Der hat aber nichts anderes gemacht, wie dass er zu Hause war und Gemüse verteilt hat. Die Schulfreundin, die hat zu mir gesagt, sie fährt nie wieder hin. Sie ist auch nie mehr hingefahren. Sie sagt, die sehen mich nie wieder. Da ist ein Hass geblieben bis ans Lebensende. Mhm. Das sind zwei, von denen ich weiß, da weiß ich die Namen, da weiß ich alles. Was sonst noch passiert ist im Umfeld, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich glaube, da hätten viele was zu erzählen gehabt. Mhm.
Der Hass der Tschechen, der hat sich dann auf alle, die eben dort gelebt haben, entladen, die Rache, ohne zu schauen.
Ja,
eben.
Die haben ihre Rache, die sind aufgehetzt worden vom Präsidenten. Mhm. Wenn der Präsident sagt, nehmt ihnen alles. Und es sind ja auch in Prag nachgewiesen Morde passiert. Die haben schwangere Frauen die Bäuche aufgeschnitten und die Fötus in die Moldau geschmissen und die Frauen hinterher. Mhm. Ist überwiesen, ist ganz klar bewiesen. Wurde nie drüber geredet.
Der meisten sogar, man spricht immer über die Kriegsverbrechen, die Verlierer gemacht haben.
Wir hatten genug in Deutschland Verletzte und Kriegsversehrte, die zurückkamen mit einem Bein und einem Arm nur und so weiter. Wir haben selber genug Sorgen gehabt. Da muss man sich nicht auch noch nach Tschechien orientieren. Mhm. Da hat sich nie. Und da hat ja dann eben, wie gesagt, unser Kohl gesagt, wegen Ressentiments will er sich nicht die gute Verbindung mit Tschechien belassen. Für den war 3 Millionen tote Sudetendeutsche Ressentiments. Mhm. Also, wenn das ein guter Politiker war, dann weiß ich auch nicht. Mhm. Für den galten nur Juden, waren Tote, das war eine Katastrophe. Deutsche Tote, naja Gott, die haben Pech gehabt, wir haben Krieg verloren. Mhm. Was konnten Frauen und Kinder dafür? Und alte Leute. Ich habe selber erlebt, wie wir da im Viehwaggon waren, 50 Leute in einem Viehwaggon, ohne Decken, ohne überhaupt. Auf den Bretterboden saßen wir, dass der Zug auf freier Strecke stehen bliebe, weil sie Tote rausräumen mussten. Alte Menschen hatten keine Medikamente mehr, gar nichts mehr. Wir waren vorher eine Woche oder zwei Wochen, bis wieder der Zug frei war, in einem Lager. Haben wir kaum was zu essen gekriegt, kein Wasser, kein gar nichts. Und die alten Leute, wo sind wir denn? Wir wollen nach Hause. Die haben das gar nicht verstanden. Die haben keine Medikamente gehabt. Jetzt sind unterwegs Leute gestorben. Die wurden nur an den Ranken gelegt. Und unter dem Geschrei der Verwandten gepfiffen und der Zug fuhr weiter. Wer die beerdigt hat, weiß kein Mensch. Und die wissen auch gar nicht, wo sie rausgelegt wurden. Also da waren schon Sachen, die, wenn man das mal schreibt, und deswegen, wenn sie einen Roman schreiben und sie schreiben das rein, dann sagen die Leute, oh Gott, grausig, das kann ich gar nicht weiterlesen. Da habe ich ihr Buch gar nicht gelesen, zu Ende. Da müsste dann schon etwas sein, was wirklich nur die Erinnerung einer Frau oder der Menschen von damals und was passierte wirklich, und warum, wieso wurde da nie beachtet, dass andere Menschen auch Böses getan haben, aber deswegen trotzdem heute ehrenwerte Leute sind, im Gegensatz zu uns. Wenn sie irgendwo im Ausland sind und irgendwie schief schauen, sind sie ein Nazi. Mhm. Aber von den Tschechen würde keiner sagen, da sind die Mörder. Und das waren ja alles gar keine Fachkräfte, sagen wir Polizisten oder sowas, waren Zivilleute. Und die hatten alle Waffen. Mhm. Also.
Wie ging es für Sie dann weiter, als Sie mit dem Zug, sind Sie dann an die Grenze gebracht worden, ins damalige Reich?
Wir sind noch weitergefahren. Am ersten Tag, wie wir in Deutschland waren, blieb unser Zug im zusammengeschossenen Bahnhof von München stehen. Mhm. Da waren wir dort. Also das war auch nicht sehr lustig, weil es sind ja in den Viehwaggons keine Toiletten. Alles, was ging raus auf die Bahnschienen. Kein Mensch hat sich mehr darum gekümmert, ob daneben ihm auch einer die Hosen runterlässt. Das wird dann unwichtig. Und am nächsten Tag kamen wir nach Plochingen. Da waren wir in Plochingen Und dann fuhren wir wieder weiter, da kamen wir in einen ehemaligen Flughafen, kleinen, ich weiß heute nicht mehr, wie das geheißen hat, es war ein bisschen auf dem Berg oben, dort waren wir eine Woche, aber da waren schon Flüchtlinge drin, wir hatten keinen Platz, da hatten sie so amerikanische Feldbecken am Gang aufgestellt. Und da haben meine Mutter, meine Schwester und ich mit den beiden kleinen Buben von Brüdern, haben wir auf den Feldbetten geschlafen, da waren keine Decken, kein gar nichts, war nur grün bespannt und solche Dinge. Und den ganzen Tag gingen die Leute vorbei. Also es war. Und dann kamen wir wieder in den Zug und dann kamen wir nach Nürtingen. Dort waren wir dann in einer alten Strickwarenfabrik, die nicht mehr arbeitete. Ja, 14 Tage, 3 Wochen haben wir dann einmal am Tag einen Teller Suppe bekommen, das war auch alles. Und es gab keine dicken Frauen. Das
war ja, wie auch.
Ja, und dann sind wir nach Kirchheim-Teck gekommen und dort sind wir dann raus in ein Lager und dort waren wir dann 3 Monate in einem Lager. Mhm. Und dann haben wir eine Wohnung bekommen.
Ja, als damalige Flüchtlinge war man ja auch unwillkommen, weil man hatte ja mit sich selber zu kämpfen gehabt. Da war das ja eine Last sozusagen für die Bevölkerung, dass dann noch mehr kommen.
Ja, ja. Und wir waren also nicht gern gesehen. Mhm. Wenn ich denke, ja, was heute passiert, denen tun sie ja fast Blumen streuen, mhm, wenn die Flüchtlinge ankommen. Und was die alle für Privilegien haben und was die alles kriegen. Uns hat sich überhaupt keiner gekümmert. Mhm. Es gab kein Amt oder Flüchtlingsamt oder sowas. Und damals waren noch Bezugsscheine. Und ich hatte ja nur Sommersachen, weil wir sind im Juni raus, 6.6.46 bin ich aus der Heimat raus. Und ich hatte nur meine Sommersachen an, wie wir raus sind. Und ich hatte im Winter, es wurde Winter, September, Oktober, es wurde kalt, ich hatte nur Kniestrümpfe und eine Kostümjacke. Mhm. Und da ist meine und keine warme Unterwäsche. Da ist meine Mutter dort zu dem Bezugsamt gegangen, wo die Bezugsscheine ausgegeben wurden und hat gefragt, ob sie einen Bezugsschein für warme Wäsche für mich kriegt. Haben sie abgelehnt.
Ungefähr braucht es nicht.
Ich war 14 Jahre alt und hatte nicht mal was zum Anziehen. Mhm. Aber das gab es nicht. Jetzt frage ich mich heute, was da wäre. Du lieber Gott, die Beamtin, die da Nein gesagt hat, die würde entlassen. Ja, genau. Und die würde, also, da wäre ein Zirkus. Mhm. Um uns hat sich keine Menschenseele gekümmert. Keine.
Wie viele Menschen haben ungefähr in diesem Lager, von dem Sie gesprochen haben, gelebt zu dem Zeitpunkt?
Also ich kann nur Rätsel raten. Mhm. Unser Zug hatte 40 Waggons und in jedem waren 50 Menschen drin. 40 mal 50. Mhm. Und die ersten blieben dann in Leonberg, wo wir da bei dem Flughafen oben waren. Der hat noch einen eigenen Namen gehabt. Die zweite, also 20 Waggons blieben dort. Und wir kamen nach Nürtingen. Und nach einer Woche oder 2 Wochen kamen wir mit 10 Waggons nach Kirchheim-Teck und 10 Waggons blieben in Nürtingen. Zum Glück auch meine Großmutter in einem anderen Waggon. Da waren wir schon sehr froh. Mhm.
Also doch ganz schön vollgestopft, auf jeden Fall das Lager.
Ja, also, und die wurden dann im Laufe der Zeit, wir waren in Kirchheim, waren wir 3 Monate aus dem einen Grund, meine Mutter bekam Diphtherie. Oh. Und jetzt mussten wir da drin, wir kamen aber nicht in Quarantäne. Die stand noch an dem Tag, an dem sie hohes Fieber hatte, Schlange an der Toilette in der Früh, da musste man Schlange stehen. Wenn so viele Leute in einer Fabrikhalle sind, wo 2 Toiletten sind, wird es grausig. Mhm. Also da stand sie noch mit hohem Fieber da und dann musste sie zu Fuß von dieser Fabrik gut und gerne 3 Kilometer zu Fuß gehen im Fieber ins Krankenhaus zur Untersuchung. Und die haben sie sofort nach Esslingen gebracht, in die Intensivstation, in die Isolationsstation. Weil sie mit, aber die haben nicht etwa jetzt die Leute, die im Krankenhaus mit ihr noch in der Früh in der Schlange standen, irgendwie Untersuchungen, mhm, oder was gemacht. Ja, wo meine Mutter sich das geholt hat, weiß ich bis heute nicht. Und es ist aber auch, soweit ich weiß, kein anderer zweiter Fall aufgetreten.
Ja, die Belastung auch als Mutter, gell, mit so vielen
jetzt
Kindern.
Jetzt waren die alleine. Meine Schwester, ja, und ich waren mit den beiden Buben. Der eine war 1 Jahr alt und die andere war 4 Jahre alt. Mhm. Der eine war 42 auf die Welt gekommen und der andere 45. Mhm. Jetzt haben wir vier Kinder, haben da mehr oder weniger gehaust und alle anderen hatten schon Wohnung und wir waren da ganz alleine da in den Hallen. Naja, und dann wurden wir, haben wir auch was bekommen, da war die Mutti gar nicht zu Hause. Ja.
Wie hat das mit Essen ausgesehen? Musste man sich da selber kümmern oder außer dieser Suppe gab es nicht viel zu essen, oder, in diesem Lager?
Wir haben Kartoffelsuppe zum Frühstück gegessen. Mhm. Und Kartoffeln waren zu kriegen, das war das Einzige. Wir hatten ja keine Marken, die haben uns überhaupt nichts gegeben. Wir sollten ja ernährt werden, da sollte die Küche sein in dem Fabrikgebäude dort, aber war keine. Wir haben jeden Tag eine Scheibe Brot gekriegt, etwa so von 1 Zentimeter Breite, mhm. Das war alles. Den haben wir in Streifen geschnitten und haben ihn das streifenweise auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Keine Torte kann mir heute besser schmecken wie damals dieses trockene Brot.
Mhm, das glaube ich.
Wenn man Hunger hat.
Ja.
Und wir sind dann raus, wir konnten ja raus, da waren Bauern. Da war im Straßengraben draußen, lagen die Äpfel von Bäumen, die da standen. Da haben wir uns versucht, die Äpfel zu holen. Da kam der Bauer mit der Mistgabel. Die haben uns weggejagt. Wir haben Futterrüben gestohlen. Auf den Feldern durften uns nicht erwischen lassen, weil sie uns mit Knüppeln hinterher sind.
Hätten die Bauern eine Sanktion zu erwarten gehabt, wenn sie quasi Flüchtlingen was gegeben hätten?
Nein, nee. Da war kein Herz da. Da sind Zigeuner, die sollen schauen, dass sie nach Hause kommen. Sie konnten doch einen Menschen gar nicht erklären, was da passiert ist. Nee. Hätte doch gar keiner geglaubt. Mhm. Hätte doch niemand geglaubt.
Die dachten wahrscheinlich, man ist einfach so gegangen.
Die haben gedacht, das sind Zigeuner, die sie jetzt da irgendwo ausgesetzt haben oder was. Das konnte man den Leuten doch überhaupt nicht erklären.
Mhm. Unglaublich. Und diese Wohnung, die sie da bekommen haben, wie kann man sich das vorstellen? War das ein Zimmer?
Wir haben das Pech gehabt, Pech und Glück gleichzeitig. Es war eine große, elegante Villa. Da wohnte eine einzige Dame drin, und zwar war daneben die Fabrik eine Schuhfabrik. Das heißt, sie war da dann Schuhfabrik. Während des Krieges und vor dem Krieg war sie eine Papierfabrik und hat Kuverts hergestellt und Briefpapier. Mhm. Eine große Ding. Und die alte Besitzerin war noch in ihrer Villa. Das war so ein Riesentrump, ein Haus und ein Riesenpark ringsherum. Und wir waren oben, wo die schrägen Fenster waren, im Dachgeschoss. Aber da gab es keine Heizung. Das war so ein Haus, das war wahrscheinlich in den 30er Jahren oder wann gebaut worden. Außen Säulen und also Marmorbecken für Wasser im Sommer mit Springbrunnen und bla bla bla. Bloß, wir durften es nicht benutzen. Wir waren Zigeuner sozusagen. Wir durften nicht in den Garten gehen. Wir mussten vom Haus über die Kieswege bis zur Straße raus und dann konnten wir auf die Straße gehen. Aber den Garten durften wir nicht betreten. Und meine beiden Brüder, der Kleine hatte so ein Dreirad von einem Nachbarn gekriegt. Das war sehr nett. Das war die einzig nette Sache. Der musste sein Dreirad tragen vom Haus bis zur Straße, weil der Kies vom Gärtner gerecht wurde, damit keine Spuren drin sind. Also da sind schon extreme Sachen passiert. Von Leuten, die überhaupt keine Ahnung hatten, wie wir gebeutelt waren.
Was passiert ist letztendlich? Und diese Dame, wurden sie dir zugeteilt oder hat die freiwillig jemanden aufgenommen?
Die wurden zugeteilt.
Okay, also man musste jemanden aufnehmen.
Und das Haus stand leer. Die Frau, der das Haus gehörte, die war 90 Jahre alt, aber die sah halt wie meine Urgroßmutter aus. Damals waren die Menschen mit 90 wirklich alt. Die lag ein paar bettlägerig und hatte eine Wirtschafterin. Und die war ein Giftswerk, also eine alte Jungfer. Die war ein Giftswerk, die hat uns schikaniert in allen Tonarten. Aber am Heiligen Abend, dann war es so, oben war keine Heizung. Jetzt haben sie Folgendes gemacht. Das war so ein kleiner Herd, der war vielleicht 50 cm breit und 60 cm groß. Es war gerade eine Platte drauf, dass man heißes Wasser machen konnte. Das war alles. Und der Ofen, da gingen zwei Scheite Holz rein. Den haben sie reingestellt. Aber es war natürlich kein Abzug da, kein Kamin. Da wurde ein Rohr hoch, das wurde dann mit Draht angehängt und dann durch den ganzen Raum und dann durchs Fenster ein Loch gemacht in der Scheibe und raus, damit der Rauch rausgeht. Das war unsere ganze Heizung. Und die hat natürlich nicht viel gebracht. In der Früh haben wir Eis auf unserer Zudecke gehabt.
Wahnsinn.
Unsagbare Zustände. Wirklich wahr.
Ja, unmenschliche Zustände, muss man schon echt sagen. Sehr, also wirklich unvorstellbar.
Das ist unvorstellbar. In einer Dachgeschosswohnung, das waren eigentlich das Bügelzimmer, wo früher das Personal die Wäsche gebügelt hat. Am heiligen Abend, wir hatten weder einen Baum, das war ja gar nicht möglich, wir hatten auch gar kein Geld mehr. Der Staat hat sich gewartet, die Gehälter, die mein Vater gekriegt hat als Major, die blieben weg. Schickte ja keiner mehr Gehalt an meine Mutter, weil er war ja Berufsoffizier. Und wir hatten kein Geld. Wir hatten genau genommen gar nichts mehr. Wir waren freiwillig sozusagen. Nur was die Leute uns geschenkt haben. Ja. Und jetzt war es so, heiliger Abend, wir saßen da, Weihnachten, naja, fällt aus. Und jetzt war es eisig kalt. Wir haben uns in irgendwelche alte Decken ich weiß es gar nicht mehr, was wo das her war. Und da kam dann die Wirtschafterin rauf, brachte so einen Spankorb mit so einem Henkel, wo man immer die Kartoffel oder die Pflaumen reintut. Da waren genau 3 oder 4 Stück Holz drin. Und hat gesagt, also die Chefin lässt schön grüßen, wir sollen uns doch am Heiligen Abend eine warme Stube machen. Aber die haben ihre Glashäuser geheizt, damit die Palmen im Winter nicht kaputt gehen, die haben im Sommer draußen standen. Die Palmenhäuser wurden den ganzen Winter geheizt und wir haben nichts zu heizen gehabt im eigenen Haus. Das sind aber nur, wie soll ich sagen, Kleinigkeiten. Wenn man durchfragt und die Schicksale alle wüsste, da sind so viele Menschen, haben Selbstmord begangen, weil sie gesagt haben, vor allem alte Menschen, die gesagt haben, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Und wie geht's denn meinem Fifi? Und was ist denn aus meinem Hund geworden und so weiter. Die konnten, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Haben ihr Leben lang schwer gearbeitet, denn die Bauern früher hatten keine Maschinen. Da musste alles mit der Hand geackert werden. Da waren die Pferde, wurden vorgespannt. Und die sind in der Zwischenzeit da drüben elend verreckt. Der Gedanke, dass ihre Tiere so eingegangen sind, die sie geliebt haben, da war oft der Bauer eben sehr mit seinen Tieren verbunden, klar. Weil der ihm geholfen hat, das Geld verdienen.
Ja.
Das war nicht so wie heute, der nimmt seinen Traktor raus und stellt ihn wieder rein. Kaum ein Bauer hat einen Traktor, das konnte man sich damals gar nicht leisten. Das Altvatergebirge ist sehr bergig, Freiwalder liegt in einer Senke und die Bauern haben alle schon leicht bergauf ackern müssen, da hätten sie mit Traktoren gar nicht fahren können. Also musste alles von Hand gemacht werden und auch die Felder abgeerntet, da musste die ganze Familie helfen. Aber die haben gelebt und jetzt waren sie da und hatten nichts mehr, kein Geld, keine Tiere, kein gar nichts und nur die Erinnerung und nie wissen, was kommt. Da haben viele Selbstmord begangen.
Ja, völlig entwurzelt einfach. Ja.
Ich bin jetzt alt, zurück können wir nicht mehr und Aussichten haben wir auch keine mehr. Und dann haben sie alle gesagt, komm, machen wir Schluss. Haben viele Schlaftabletten geschluckt. Und das verstehe ich heute
auch. Die Kraft zu haben, eben zu einem Neustart. Wenn man jung ist, hat man halt auch andere Energien, wie wenn man jetzt alt ist. Und
sicher, da nimmt man vieles sogar als Abenteuer und sagt, man weiß, was jetzt noch kommt und so weiter. Trotzdem wir auch manchmal sehr deprimiert waren. Wir haben immer auf unseren Vater gewartet, aber der kam nicht mehr und kam nicht und kam nicht. Und die Kinder, die Buben, die kannten ihn ja gar nicht. Den Größeren, den Dreijährigen hat er nur einmal gesehen, wie er auf Urlaub war. Und den Kleinen hat er auch nur einmal gesehen, wie er im Anfang Mai oder Ende April, wir wissen den Tag nicht mehr, bei uns noch einmal war und seinen Zivilanzug mitgenommen hat. Und da hat er seinen Sohn nur ein einziges Mal gesehen. Da war er im Februar geboren und da war er 3 Monate alt. Und meine Mutter hat zu ihm gesagt, Franz, freust du dich, dass du noch einen Sohn hast? Da hat er gesagt, für mich ist es zu spät. Er hat gewusst, dass er immer wieder kommt. Mhm. Der war 48 Jahre alt. Mhm. Und meine Mutter 38. Mhm. Ja, und damit war das Leben zu Ende. Meine Mutter hätte nie mehr geheiratet. Die hatte zu tun mit ihren Kindern.
Ja, mit den 4 Kindern. Genau, sie aus dieser Wohnung, die sie bekommen haben, wie haben sie sich dann ein neues Leben sozusagen aufgebaut? Dass sie angekommen sind in Bayern und ja hier dann ja, sesshaft geworden sind. Und
woher waren sie gekommen?
Sie jetzt als Familie, wo sie dann so, aus dieser Wohnung...
Ich dachte, sie erzählen mir jetzt...
Na, wie sie dann den Weg geschafft haben, hier heimisch zu werden und
ich muss sagen, ich meine, wir waren ja jung. Meine Schwester war 17 und ich war 13 bzw. 14. In dem Alter gewöhnt man sich noch gut um. Mhm. Und die Kinder sowieso, die sind in Württemberg aufgewachsen, die haben an zu Hause überhaupt keine Erinnerung. Der eine war 4 und der andere 1. Für die ist Kirchheim-Teck, wo wir eben gelandet sind, die Heimatstadt. Und dann sind sie in den Kindergarten gegangen, dann sind sie in die Schule gegangen.
Klar, ja.
Und dort, der eine hat dort ein Haus, der Größere, also der nur 10 Jahre jünger ist wie ich, der hat drüben ein Haus und für den ist es auch die Heimat in dem Alter. Aber ich kann mir denken, die vielen Millionen Erwachsenen, die trotzdem, ich habe 30 Jahre unter Heimweh gelitten. Mhm. 30 Jahre. Ich habe jede Nacht geträumt, die Russen kommen. Ich bin immer schweißnachts aufgewacht, weil da war immer, ich habe immer denselben Traum gehabt. Wir haben immer irgendwo gewohnt und da hieß es immer, da hinten sind sie, da müssen wir vorsichtig sein, die kommen bald. Mhm. Es war nie die Rede, wer wo was. Aber irgendwo war jemand, der jetzt es auf uns abgesehen hat. Das habe ich jede Nacht geträumt. Ich habe jede Nacht, bin ich schweißgebadet aufgewacht. 30 Jahre lang.
Ja, unglaublich. Und wie sind Sie dann nach Bayern gekommen und haben sich hier dann...
Dazu muss ich sagen, dass meine Großmutter in Augsburg geboren ist.
Mhm. Ja, meine auch. Oder meine sind auch Augsburger, meine Großeltern.
Und meine Großmutter auch, die sind in Augsburg geboren. Und meine Mutter, die Mutter. Nur mein Vater, der Großvater war österreichischer Staatsbeamter und war wie zu Kaiserszeiten in Krakau, hat einen höheren Posten gehabt. Den sein Wagen war eine Kutsche mit Pferd, das war sein Betriebsauto und meine Großmutter hatte Personal damals in Polen, da hat sie immer noch angegeben, die haben ihr den Rocksaum geküsst. Weil wie dann das Österreichische vorbei war, 1918, sind sie zurück ins Sudetenland, weil meine Großmutter stammte von dort, sind sie wieder zurück. Aber mein Vater ist in Krakau geboren. Also meine Mutter ist in Graz geboren, mein Vater in Krakau. Wir sind also, aber die Eltern davon waren alle, die einen aus Bayern und die anderen aus Österreich. Mhm. Also irgendwo die süddeutsche Linie ist da. Mhm. Es ist so, Bayern und Österreich sind ziemlich gleich in ihren Ansichten, in ihrer Lebensweise und in vielen Dingen sind sie gleichgeschaltet. Und wenn man sich die Landkarte anschaut, ist das sowieso eine ganz eigene Gegend. Da, die haben irgendwann einmal sicher zusammengehört. Wer da auf die Idee kam, Österreich und Deutschland rauszumachen, weiß ich auch nicht. So fern bin ich nicht in Geschichte.
Ja, stimmt, die Mentalität ist auf jeden Fall näher Bayern-Österreich wie jetzt Bayern-Hamburg oder Bayern-Berlin oder irgendwas. Das ist dann wieder zwar bei Stiefi.
Es hat halt auch jede seine Gegend, seine eigenen Eigenarten. Also ich könnte in Norddeutschland nicht leben.
Und wie sind Sie dann hierher gekommen?
Bitte?
Wie sind Sie dann hierher gekommen letztendlich?
Ja, das war wieder mehr durch Heiraten.
Okay.
Ja.
Was würden Sie denn der neuen und jungen Generation mit auf den Weg geben wollen, mit Ihren Erfahrungen und Ihrem Wissen?
Was kann man einer Jugend heute auf den Weg geben? Sich anständig zu benehmen, aber die Augen offen halten, nicht alles mitmachen, sondern hinterfragen. Auf Plakate, auf Worte, auf Reden nicht unbedingt zu hören, sondern zu sehen, was passiert. Denn das, was geredet wird, ist in den Wind gesprochen und einer hat es mal gesagt, was interessiert mich mein Gequatsch von gestern? Das waren Politiker und so denken sie aber alle. Sie wollen die Welt retten, aber in Wirklichkeit geht es in die Hose. Nur daran denkt dann keiner mehr. Jeder sagt, der rettet doch die Welt, der hat es doch gesagt. Man sollte lieber sehen, was sie machen und nicht, was sie reden. Und das ist leider, was in der Zeitung steht, ist Evangelium. Da sagen die Leute, steht in der Zeitung, da muss also stimmen. Und so kriegt man die Leute klein und auch auf dem falschen Weg. Aber im Großen und Ganzen kann ein Mensch alleine nichts ausrichten. Es gehört immer eine Gemeinschaft dazu. Und es fehlt bei uns zum Zusammenhalt. Es ist bei uns zu viel, es sind zu viele äußere Einflüsse da. Sei es, ob es die Musik ist, sei es Kunst, sei es Tanzen, sei in jeder Hinsicht hat sich das irgendwie nicht mehr konzentriert auf. Die Bayern waren immer gemütlich und hatten Bier und waren ein bisschen brummig manchmal. Das hat sich alles verändert. Auch der Bayer ist nicht mehr, wie er früher war. Und die Österreicher sind auch nicht mehr so gemütlich, wie sie früher mal waren. Und wenn man ins Rheinland kommt, da ist schon längst, da ist der englische Einfluss schon da. Und wenn man nach weiter Norden rauf geht, da sind die Holländer schon sehr am Sagen. Es ist jedes Land schon irgendwie anders geworden, dadurch, dass die Einflüsse von außen zu groß waren. Wie alles noch so schön beisammen war, Württemberg, und da hatte jeder so seinen Dialekt und seine Eigenheiten. Heute ist das alles, sie horchen nach dahin und dorthin, und in Hinterindien hat irgendeiner was erfunden und das ist toll und das wird hochgelobt. Es ist alles ein bisschen auseinandergegangen. Und es fehlt einfach diese Zusammengehörigkeit.
History Wissen. Heute geht es um das Blutgericht von Landskron, einer nahegelegenen Stadt von Freiwaldau. Am 17. Mai 1945 trafen gegen 11 Uhr Busse mit tschechischen Partisanen auf dem Stadtplatz von Landskron ein. Nach der Ansprache eines russischen Offiziers verteilen sich die Partisanen in der Stadt und treiben die deutschen Bewohner auf dem Stadtplatz zusammen. Auf dem Gehsteig vor dem Landratsamt wird ein großer Tisch aufgestellt. An ihm nimmt das sogenannte Volksgericht Platz und verhängt nun Urteile in rascher Folge. Diejenigen, die man als Schuldige selektiert hat, müssen vor den Richtertisch treten, nachdem man sie gezwungen hat, die letzten 20 Schritte auf den Knien zu rutschen. Die Urteile sehen zumeist körperliche Züchtigungen vor, wobei diese sofort vollstreckt werden. Augenzeugen berichten von Grausamkeiten in der Behandlung der Verurteilten, von denen einige durch die Schläge getötet werden. Andere werden an der Rathausmauer erschossen oder an Straßenlaternen aufgehängt. Am ersten Tag werden 24 Verurteilte getötet. Diese Zahl steigt in den folgenden Tagen auf um die 50 ermordeten Personen an. Weit mehr als 100 Personen werden zu Prügelstrafen zwischen 10 und 100 Schlägen bestraft. Am zweiten Tag kommt es zu einem Zwischenfall, als die Besitzerin eines an den Stadtplatz angrenzenden Ladens sich und ihr Haus anzündet, wodurch die Verurteilungen für diesen Tag unterbrochen werden. Am dritten Tag werden die deutschen Bewohner von Tommingsdorf nach Landskron geführt. Am 20. Mai 1945, dem Pfingstsonntag, pausiert das Gericht. Am darauffolgenden 21. Mai werden die Bewohner aus Lukau und Niederjonsdorf an die Reihe gebracht. Von den während der Lage in Landskron zusammengetriebenen Deutschen werden 1200 Männer ausgewählt und im Gebäude des Landskroner Gymnasiums interniert. Sie werden zunächst ins Konzentrationslager Auschwitz und von dort aus nach Sibirien zur Zwangsarbeit gebracht. Während des Landsgrauener Blutgerichts sterben mehr als 100 Personen durch Suizid und töten teilweise davor ihre Familienmitglieder. Eine juristische Aufarbeitung des Geschehens hat bisher nicht stattgefunden. Aufgrund des Amnestiegesetzes Nummer 115 vom 8. Mai 1946 sind derlei bis zum 28. Oktober 1945 begangene Taten straffrei. Achtung, eine Inhaltswarnung. Wenn ihr die folgenden Augenzeugenberichte nicht hören könnt, weil sie zu grausam sind, dann skippt diesen Part. Die Stimme des Augenzeugen Julius Friedel. Die deutschen Männer der Stadt mussten in diesen Tagen Aufräumungsarbeiten machen und wurden in den Vormittagsstunden des 17. Mai ohne Angabe des Grundes heimgeschickt. Gegen 11 Uhr desselben Tages kamen auf Lastwagen hunderte bewaffnete Tschechen, sogenannte Partisanen, angefahren. Sie nahmen am Stadtplatz zu einer Kundgebung Aufstellung und ein russischer Offizier hielt eine feurige Ansprache, die oft von tosendem Geschrei begleitet wurde. Wie auf Verabredung stoben dann die Tschechen nach allen Windrichtungen auseinander. Es dauerte auch nicht lange und man wusste Bescheid, worum es ging. In kleineren und größeren Gruppen wurden alle deutschen Männer, auch Frauen und Kinder waren darunter, auf den Stadtplatz gehetzt. Die Häuser der Stadt wurden regelrecht durchkämmt. Alle Männer wurden mitgenommen, ob alt oder jung. Gebrechliche und selbst Schwerkranke. Die einzelnen der zusammengetriebenen deutschen Gruppen waren von wild johlenden, schwer bewaffneten Tschechen begleitet, die blindlings in alles hineinschossen und auf alles einschlugen, was ihnen unter die Hände kam. Andere Trupps von Tschechen waren inzwischen in die umliegenden Dörfer gefahren und trieben dort ebenfalls auf dieselbe Weise die Männer in die Stadt. In den frühen Nachmittagsstunden waren weit über 1000 deutsche Männer auf dem Stadtplatz zusammengetrieben worden. Sie wurden in Reihen formiert und mussten mit erhobenen Händen dastehen und der Dinge harren, die noch kommen sollten. Es folgten nun widerlichste Szenen, die Menschen je zu ersinnen vermochten. Bald mussten die Männer flach auf dem Pflaster liegen, rasch wieder aufstehen, dann in Unordnung gebracht, sich wieder zur Reihe aufstellen. Die Tschechen gingen die Reihen auf und ab, traten mit Vorliebe den Männern in die Geschlechtsteile und Schienbeine, schlugen mit allen mitgeführten und erreichbaren Schlagmitteln auf sie ein, bespuckten sie und schossen vor allem wild herum. Es gab viele Verletzte, die sich nicht mehr erheben konnten und qualvoll litten. Doch das war noch nicht genug. Vor dem Rathaus befindet sich ein großer Luftschutzwasserbehälter, in den schließlich die Opfer der bestialischen Tollwut nacheinander hineingeworfen wurden und mit Stöcken und Stangen am Auftauchen gehindert unter Wasser gehalten wurden. Ja, schließlich wurde sogar hineingeschossen und das Wasser färbte sich blutrot. Beim Herauskriechen wurde ihnen auf die Finger getreten, mancher aber bereits tot herausgefischt. Andere am Boden liegende wurden durch die mittlerweile herbeigeholte Feuerspitze angestrahlt und weiter in einer Art misshandelt, die nicht zu beschreiben ist. Während sich diese unmenschlichen Gräueltaten abspielten, hatte sich auf dem Gehsteig vor dem Landratsamt das sogenannte Volksgericht eingerichtet. Um den Tisch herum stand eine große Anzahl von Tschechen, die als Ankläger galten und sich die einzelnen bevorzugten Deutschen aus den Reihen holten. In mehreren Reihen hintereinander, mit erhobenen Händen, mussten die deutschen Männer vor dem Richtertisch erscheinen. Der jeweils erste einer Reihe musste ein mit Auswurf bedecktes Hitlerbild tragen, das der Nebenmann auf Kommando abzulecken hatte. Die letzten 20 bis 30 Schritte zum Richtertisch mussten auf dem Boden kriechend zurückgelegt werden. Hier wurde jedem sein Urteil verkündet, das ihm mit Kreide auf dem Rücken geschrieben wurde. Ungefähr 50 bis 60 Meter gegenüber, bis zu einer Toreinfahrt, gab es einen Spießrutenlauf im wahrsten Sinne des Wortes. Viele blieben schon auf dem Wege liegen, bevor dort die eigentliche Strafe vollzogen wurde. Was sich dabei an Brutalität ereignete, ist unmöglich niederzuschreiben. Eines der ersten Opfer war Karl Piffel, Tischlermeister. Nachdem er aus der Reihe geholt, durch das Wasser getrieben und von dort halbtot herausgezogen war, wurde darin buchstäblich zu Tode geprügelt und zu Brei zertreten. Der nächste war Werkmeister der Familie Pamm, Landskron, Reichsstädter, der bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen noch an die Mauer des Rathauses gestellt wurde und durch Maschinenpistolensalven sein Ende fand. Im Laufschritt kam aus der Gasse, die zum Gefängnis führte, voll johlenden Tschechen getrieben, blutüberströmt Ingenieur Josef Neugebauer, Landsgrun, der ebenfalls am Rathause mit erhobenen Händen und zur Mauer gewandtem Gesicht lautlos durch die Kugeln der Maschinenpistolen fiel. Auf ähnliche Weise beendete auch Ingenieur Otto Dietrich sein Leben. Der Bauer Viktor Benesch endete an derselben Stelle mit abgeschossener Schädeldecke. Die Schmerzensschreie der blutenden Menschen übertönten bald alle Geschehen. Viele saßen und lagen teilnahmslos um die Toten. Gegen 7 Uhr abends wurde der größte Teil der Zusammengetriebenen in Gewahrsam genommen. Nur wenige wurden heimgeschickt. Am 18. Mai wiederum am Stadtplatz zusammengetrieben, wurden an den Opfern die entsetzlichsten Folterungen und brutalsten Misshandlungen fortgesetzt. Der Installateurmeister Josef Jurenka aus Landskron, aus der Angerstraße, wurde zum Tode durch Erhängen verurteilt. An einer Gaslaterne wurde das Urteil vollstreckt, nachdem er sich selbst die Schlinge um den Hals legen musste. Auf ähnliche Weise endete der am Landratsamt angestellte Robert Schwab aus Oberjohnsdorf. Diese beiden Erhängten mussten von den Deutschen ständig in schwingender Bewegung gehalten werden. Furchtbare Schreie gellten den ganzen Tag über den sonst ruhigen Stadtplatz. Gegen 17 Uhr nahm dann diese Gräuel ein unvorhergesehenes Ende. Und dies durch die aufopfernde Tat der Kaufmannswitwe Frau Auguste Haider. Ihr Geschäftshaus stand unmittelbar hinter dem Stand des Volksgerichtes und hat sie von ihrem Dachboden aus wohl die sich in nächster Nähe abspielenden Gräueltaten wahrnehmen können und ihnen dadurch Einhalt gebieten wollen, dass sie ihr Haus in Brand setzte und selbst den Freitod durch Erhängen suchte. Der aufkommende Brand verursachte eine jähe Panik und machte dem bestialischen Treiben der Tschechen an diesem Tag ein vorzeitiges Ende. Vor dem Rathaus an der Stelle, wofür das Volksgericht mordete, lagen in großen Blutlachen und Rinnsalen von Blut folgende Deutsche, teils erschossen, teils erschlagen und bis zur Unkenntlichkeit zertreten und verstümmelt. Ingrid hat in ihrem Interview den Lehrer Dr. Eigel erwähnt. All seine Schulkinder, Jungen in diesem Fall, wurden von Tschechen gefangen genommen und in einen großen Tümpel geschmissen. Dort wurden die Jungen unter fürchterlichen Qualen untergetaucht und am Herauskommen gehindert, bis jeder einzelne der Jungen nach Stunden vergeblichen Kampfes ertrunken war. Dr. Eigel hat diesen schrecklichen Verlust nie verwinden können und hat sich das Leben genommen. Seinem Wunsch, im Massengrab mit seinen Buben beerdigt zu werden, wurde entsprochen. Ich bin sehr dankbar, dass mir Ingrid ihre Geschichte erzählt hat. Noch heute sitzen die Wunden sehr tief. Das, was Ingrid miterleben musste, ist kaum in Worte zu fassen. Noch heute quälen sie Albträume. Ihr Satz, Gleiches nicht mit Gleichem vergelten, ist in ihrem Fall mehr als zutreffend. So mussten nach Kriegsende tausende Menschen leiden, verloren nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihr Leben. Kein Versteck war sicher genug. Zu jeder Tages- und Nachtzeit musste mit jeder Brutalität gerechnet werden. Nichts durfte verschlossen sein. Alter oder Jugend schützte nicht. Mit entsicherten Waffen wurde gefordert. Todesopfer und Zivilopfer stammen durchweg aus der Zeit nach der Kapitulation. Diese beweisen, dass nicht nur gedroht wurde, sondern tatsächlich versucht wurde, auch über Leichen das grausame Ziel zu erreichen. Wehr und ehrlos waren die Deutschen allem ausgesetzt. Der Leidensweg der Deutschen, ob im Kreis Landskron oder Freiwaldau, beheimatet, ob zugezogen oder nur auf der Flucht, gerade zufällig hier, wurde von den Tschechen gezeichnet, die sich Partisanen nannten. Neben ständigen Plünderungen waren die in der Heimat verbliebenen Deutschen häufigen Misshandlungen von Tschechen ausgesetzt, was sich durch die Pflicht zum Tragen einer weißen Armbinde mit der Ausschrift N deutlich verschärft hatte. Des Weiteren wurde per Dekret Enteignungen der Deutschen verfügt und vor allem Männer zur Sklavenarbeit herangezogen. Eigene Felder konnten kaum noch bestellt werden. Das Vieh war zu großen Teilen entwendet worden. Viele Höfe wurden bereits von Tschechen in Besitz genommen und die deutschen Eigentümer mussten oft als Sklaven auf dem eigenen Hof arbeiten. Nicht selten kam es auch vor, dass ein Tscheche den deutschen Besitzer eines Hauses kurzerhand ermordete, um sofort danach beim Ortsverwalter dieses Haus als sein eigenes anmelden zu können. Wenn auch du dir Ingrids Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann kannst du mir gerne eine Nachricht oder eine positive Bewertung dalassen. Gerne kannst du natürlich auch meinen Instagram- oder WhatsApp-Kanal abonnieren. Genauere Infos dazu findest du in den Shownotes. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.